Wir sind heute schon bei der 13. Folge von unserem Podcast und Folge 13 ist für uns etwas Besonderes. Es sind nämlich das mal nicht nur der Alan und ich, die da sitzen. Wir haben nämlich einen Gast dabei. Unser Gast ist der Nicolas. Am besten, du stellst dich selber schnell vor, Nicolas. Wer bist du?
Hallo miteinander. Danke, dass ich da sein darf. Ich bin der Nicolas, der Co-Founder von EPSY. Das ist A-E-P-S-Y. Wir haben EPSY gestartet vor gut einem Jahr. Eigene Erfahrung. Wir haben versucht, für Menschen, die uns näher sind, Psychologinnen und Psychologen zu buchen. Und haben gemerkt, wie schwierig und mühsam das der Prozess kann sein, gerade wenn man in einer belasteten Situation ist. Wir haben gefunden, hey, da muss irgendetwas dran, wo man auf Knopfdruck kann, die richtige Unterstützung finden, und zwar rasch. Und das ist jetzt EPSY. Das heisst, man kann auf Knopfdruck Psychologinnen und Psychologen buchen, die zu einem passen. Genau. Und darum bin ich auch da, also um das Thema mentale Gesundheit geht.
Genau, das war jetzt gerade unsere perfekte Einleitung, wie wir es schon mitbekommen haben. Wir reden heute über die mentale Gesundheit in der Arbeitswelt. Wir fangen, glaube ich, gerade bei der ersten Frage an. Was habt ihr beides Gefühl, also Alan und Nicolas, ist so eure überraschendste Erkenntnis gewesen von euch als Gründer, wenn es um die mentale Gesundheit geht?
Nicolas, fang an.
Für mich speziell ist es, glaube ich, dass ich bin jemand, der gerne auch kontrolliert und versucht zu messen und zu analysieren, was läuft. Und dann die überraschende Erkenntnis ist, dass es eben viele Sachen gibt, gerade wenn es um die mentale Gesundheit geht, wo so ein bisschen im Verborgenen liegt oder in den blinden Flecken daheim ist. Mhm. Das heisst, Muster, die man hat, die man vielleicht nicht gerade realisiert auf Anhieb, die sich dann aber entfalten können. Wo können Belastungen auslösen, wo man zuerst nicht ganz genau weiß, was herkommt. Und dass man aber doch auch kann vorsorgen für die blinden Flecken, vorsorgen kann für die Sachen, die man nicht sieht, für das Unkontrollierte. Und das ist sicherlich die grösste Erkenntnis, dass man sich als Gründer vielleicht auch privat und mental so aufstellt, dass man auch an Sachen kommt, die man nicht vorher sieht, dass man die kann gut abfedern kann.
Mhm. Bei dir, Alan?
Auf meiner Seite ist es die Überraschung, wie schnell dass das ein riesiges Thema geworden ist. Mhm. Das hat mich wirklich überrascht, weil ich mache ja das Unternehmertum schon ein bisschen länger, bin schon länger Gründer und das war immer so früher gewesen, ja, man muss einfach jetzt durchpowern und man muss Vollgas geben und wenig Gefühl zeigen und das wird dann schon alles gut. Und ich beobachte jetzt den sehr positiven Trend, dass man über das kann und darf reden und auch ein bisschen Verletzlichkeit darf zeigen und irgendwie seine innere Gefühlswelt auch nach aussen darf drehen und irgendwie Feedback von anderen. Und dann, wenn man das einmal macht, kommt man sehr schnell, dass andere das auch sagen. Und sagen, hey, das habe ich im Fall auch und das habe ich auch und das habe ich auch. Und so die Überraschung, dass das ganz, ganz viele Leute haben. Das ist eigentlich das, was mich am meisten fasziniert.
Von wo hast du das Gefühl, ist der Wandel gekommen? Du hast das Gefühl, es ist eher so etwas Neues, dass man das auch so offen berät. Wieso hat man das vorher nicht gemacht? Oder was hat sich geändert, dass man es jetzt macht?
Ich habe das Gefühl, dass es vielleicht früher die falsche Hypothese gehabt hat, dass wenn man es nicht aufzeigt, dass man dann als stark und als Macher oder Macherin dargestellt wird und dass die Leute dann einem Vertrauen haben. Und ich glaube, heute ist es, das ist irgendwie wie, wenn das ist wie ein Domino-Effekt, wo es irgendwie die erste Person mal gesagt hat und die zweite auch gesagt hat, so, hey, das habe ich auch, hat man wie eine Möglichkeit gehabt, dass man über das kann reden. Und jetzt sind wir sogar so weit, dass wir über das dem ein Thema widmen. Und das ist enorm wichtig, oder?
Wie ist es bei euch, Nicolas? Hast du das Gefühl, eure Plattform wäre genutzt worden vor 10, 20 Jahren?
Sie wäre definitiv weniger genutzt worden vor 10, 20 Jahren. Und auch die ganze Situation mit Covid hat das ganze Thema die Oberfläche gespült. Also der Alan hat vorher gesagt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, es war vorher schon rum. Und wenn etwas vorher schon rum ist, dann kommt es wie an die Oberfläche und dann löst der Dominoeffekt aus. Und da braucht es ab und zu auch irgendwo durch etwas, das auslöst. Ich glaube, Covid hat jetzt eine wichtige Rolle gespielt. Das haben wir auch gemerkt. Wir haben schon im 2019, also vor Covid, eigentlich mit dem Ganzen ein bisschen angefangen. Angefangen zu sounden, mit Leuten geschwätzt. Das sind Investoren gewesen, das sind Klienten gewesen, das sind Kolleginnen und Kollegen gewesen. Das Thema ist zwar rum gewesen, aber viel weniger bewusst. Und durch Covid hat das Ganze dann plötzlich Fahrt gewonnen. Social Media, Möglichkeit, dass die Leute darüber schwätzen, dass die Leute das teilen können. Das ist in Amerika auch von vielen Prominenten aufgenommen worden, dass sie angefangen haben, darüber zu schwätzen. Mhm. Ich denke auch an Michael Phelps, der 18-fach Olympia-Goldsieger ist, weil er seine Depressionen schwätzt. Das ist etwas, wo plötzlich etwas aufbricht und zu einem Diskussionsthema werden. Und das hat dementsprechend natürlich auch Apps und die Plattform Aufwind gegeben.
Ich habe das Gefühl, ein grosser Teil davon ist auch das, was Alan vorher angesprochen hat, ist, dass also immer noch, es wird besser, ein riesiges Stigma um ist, wenn es um mentale Gesundheit geht. Auch ein Thema, wo viele Leute von Angst haben, sie wollen nicht irgendwie krank oder schwach wirken und so. Und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass auch gerade so in der Gründer- und Start-up-Szene oder in dieser Mega-Unternehmenswelt das sehr viel verstärkter ist, wie an anderen Punkten, wie zum Beispiel, ich habe das Gefühl, soziale Berufe oder so, ist das noch ein bisschen früher offen angesprochen worden, wie in Startups oder anderen Unternehmen?
Ja, ich glaube auch.
Mach du, Mika?
Nein, ich glaube auch, dass das stimmt. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen mit einer Angst zusammen, weil der Gründer oder, sag jetzt mal, die Person, die per se viel auch mit dem Kopf so muss leisten und viel von dem abhängt, ab und zu fast die Existenz von der Firma. Man trägt die ganze Verantwortung auf seine Schulter. Das heisst, wenn dort etwas nicht funktioniert oder nicht so sollte sein, wenn man Schwäche zulässt, heisst das auch vielleicht, dass es könnte irgendwann das Ende von einer Firma bedeuten, ja, mit allen Mitarbeitenden, die dranhängen. Und das ist vielleicht auch noch zusätzlich etwas, was es schwierig macht. Ich merke aber gleichzeitig auch jetzt, dass viele Gründer und Gründerinnen zu mir kommen. Wenn ich sie sehe, noch anlässe, dass sie mich darauf ansprechen und dass das, was der Alan vorhin gesagt hat, das Bild ist, das sich bei mir abzeichnet. Man schwätzt darüber, man öffnet sich. Und auch bei den Gründern ist es so, dass jeder irgendwo mal eine Erfahrung damit gemacht hat, mit starken mentalen Belastungen. Und jetzt kann man darüber schwätzen.
Du hast vorher jetzt gerade gesagt, der Gründer oder die Gründerin trägt mega viel Verantwortung auf der eigenen Schulter. Ihr habt beide schon Unternehmen gegründet. Was haben Sie das Gefühl, wie viel Verantwortung, wenn es um das Thema mentale Gesundheit geht, trägt die gründende Person und wie viel Prozent trägt die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer selber, Alan?
Für sich selber oder für die andere Person?
Beides. Also wie viel ist quasi deine Verantwortung, dass du schaust, dass es deinen Leuten gut geht und wie viel ist es jedem selber überlassen, dass ich als Person schaue, dass es mir selber gut geht?
Also ich glaube, der allererste Grundsatz ist, dass die Leute sind, also so ist mein Grundsatz, dass die Leute eine eigene Verantwortung haben und dass selber anfangen zu kommunizieren. Sicherlich ist es gut, wenn eine Gründerin oder ein Gründer von einer Firma das sieht, dass vielleicht jemand dort ein Problem hat oder über etwas will reden. Es ist von beiden Seiten, aber die Schlussverantwortung ist bei den Mitarbeitern, dass sie kommen. Mhm. Wir als Gründerinnen und Gründer haben die Aufgabe, dass wir ein Umfeld schaffen können, wo das angesprochen werden kann. Das ist die Aufgabe, dass man eine offene Kultur hat, wo man das ansprechen kann und wo man keine Angst hat, dass man eben stigmatisiert wird. Sondern dass man kann sagen, hey, look, mir geht es aus den und den Gründen nicht gut oder ich habe da eine Krise. Und dass man das ermöglicht, dass man aber hingeht und dass man das dann sagt, ist in der Verantwortung von der einzelnen Person, damit sie einfach dort dann auch den Schritt macht. Weil ich glaube auch aus Boundaries-Sicht, dass man nicht irgendwie hingeht und dann die Leute, wenn sie das gar nicht wollen, das irgendwie aufzwingt. Das wäre so meine Sicht drauf. Aber vielleicht hat der Nicola eine andere Sicht drauf.
Nein, ich bin einverstanden, weil es gibt noch eine andere Dimension von dieser eigenen Verantwortung, nämlich, dass wenn so eine Belastung auftaucht und man sich dann anfängt, aktiv damit auseinandersetzen, dann gehören einem auch die Learnings. Das heisst, man hat dann wirklich Kraft, um selber die Verantwortung übernehmen und aus dem rausschaffen. Wenn man von Anfang an die Verantwortung würde delegieren, dann kann es sehr belastend wirken, weil man angewiesen ist auf etwas oder jemand anderes. Ich glaube, das ist als Grundsatz enorm wichtig. Die andere Seite ist, dass die Arbeitgeber heutzutage gut beraten sind, wenn sie sich Gedanken machen um das Thema. Nicht, weil sie die Verantwortung für das Individuum ultimativ tragen, aber weil sie ja die besten Leute wollen bei sich haben. Und also der Alan gesagt hat, das stimmt. Oder? Also man muss irgendwo durch eine Kultur schaffen, wo der Mensch sich sicher fühlt, wo er keine Angst hat, keine Angst muss haben, um können offen über Gefühle auch schwätzen können, sich sicher fühlt um den Arbeitsplatz. Und die Arbeitgeber, die werden auch in Zukunft können die besten Leute anziehen. Und so gleicht es sich aus, dass im Endeffekt Verantwortung ist von den Arbeitgebern, sich heutzutage Gedanken zu machen um das, um die besten Leute anzuziehen. Und die besten Leute, die haben dann die freie Wahl, zu diesen Firmen zu gehen oder eben auch wieder zu gehen, wenn es nicht passt. Ich glaube, so gleicht sich das Ganze ein bisschen aus.
Was haben das Gefühl, kann man jetzt als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin für Massnahmen treffen, vielleicht auch präventiv, um eben genau so ein Umfeld zu schaffen, wo man vielleicht offener kommuniziert oder es irgendwie gar nicht mehr so weit kommt, dass irgendwie eine mega grosse Belastung über längere Zeit herrscht, weil man wie schon vorher so gute Strukturen hat, dass man vielleicht gar nicht dort reinrutscht?
Dort fängt es sicherlich an, dass man als Gründerinnen und Gründer mit der Vorbildsfunktion hingeht. Ich sage immer das Gleiche, dass wenn man das Gefühl hat, man kommuniziert genug, dann sollte man noch dreimal mehr kommunizieren. Wenn man das Gefühl hat, man kommuniziert als Gründerin oder Gründer zu viel, dann sollte man noch doppelt so viel kommunizieren. Also das mit dem Weg vorausgehen und selber auch aufzuzeigen und vielleicht auch eben selber Verletzlichkeit zeigen, hey, look, weil das sind meine Gedankengänge, die ich habe. Und das Zweite ist, was wir bei uns angefangen haben, sind halt ich würde nicht sagen Regelungen, aber Wertesystem, wo wir auch aufgeschrieben haben, was sind unsere Werte und wie kommunizieren wir die, wie geben wir offen und ehrliches und sehr anständiges Feedback. Da haben wir Prozesse, wo wir jedem kommunizieren, jedem Mitarbeiter, sodass einfach jede Person weiß, wo er steht im Unternehmen. Und das ist die Möglichkeit, das gibt dann die Möglichkeit, das gibt Sicherheit, wie man dann kann sagen, okay, ich habe ein Werkzeug, wie ich kann kommunizieren in dieser Firma. Und einfach die Werkzeuge offenlegen. Ja, in unserem Fall ist das zum Beispiel, wir haben WIGWIP, was ist gut, was kann man besser machen. Das ist etwas, was wir haben mit Feedback, wo wir uns sehr darauf achten, weil es halt nicht ein aggressives Feedback geben, sondern es ist zuerst mal, fängt man an, mit was ist gut und was kann besser machen. Und das andere ist zum Beispiel, wo wir www haben. Www ist ein Tool, das wir implementieren, wo man sehr auf sich selber nicht angriffig kann auch Feedback geben. Zum Beispiel, das heisst, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, wo man der Mitarbeiter kann auf dem Weg kann zurückspielen und sagen, hey, look, das ist meine Wahrnehmung, das kann irgendwie etwas objektiv sein. Ich habe gesehen, in den letzten 4 Meetings bist dreimal zu spät gekommen, das ist objektiv. Und nachher kann man dann das zu sich nehmen und sagen, look, und das ist die Wirkung bei mir. Das heisst nicht, dass das so ist. Das heisst nicht, dass du das zwingend so dir überlegt hast, aber die Wirkung bei mir ist, dass du unser Meeting nicht ernst nimmst. Mhm. Das ist bei mir. Das ist nicht von dir aus. Und dann kann man einen Wunsch äußern und dann hat auch die Person auf der anderen Seite die Möglichkeit zu sagen, okay, ja, das ist seine subjektive Meinung. Ich sage dir, was der Hintergrund war und so hat man den Dialog offen. Und einfach so Werkzeuge nutzen im Unternehmen und die konstant und viel zu viel kommunizieren.
Was habt ihr so für Werkzeuge, Nicolas, bei euch?
Bei uns ist ja Kommunikation ein sehr, sehr wichtiges Instrument. Ich glaube, es kommt enorm davon, wie gross das die Firma ist. Der Alan hat jetzt das Glück, auch eine Firma aufbauen zu haben, die schon eine gewisse Größe auch hat. Ich bin vorher schon ein Startup geholfen mit aufbauen, wo dann irgendwann mal bei 30, 40 Mitarbeitenden ist oder war. Und dort hat es dann plötzlich braucht's andere Massnahmen, es braucht andere Instrumentarien auch, um das auf einer gewissen Scale können einsetzen. Die Komplexität erhöht sich natürlich noch viel mehr, wenn man eine Firma mit 3.500 Mitarbeitenden und man fragt, was kann man jetzt dort präventiv machen, dass es über alle Standorte hinweg funktioniert. Bei uns, wir sind ein Team momentan von 3 im Kern und Extended Teams sind weitere 3, die dazukommen. Und dort haben wir die Möglichkeit, in einem sehr direkten Gespräch immer wieder auch zu reflektieren. Und wenn der Alan sagt, kommunizieren, 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 ist es eben auch die nonverbale Kommunikation, sprich das Vorleben, das Vorbild sein, wo am Anfang sehr einfach tönt, aber eine sehr grosse Herausforderung ist. Gerade auch zum Beispiel, also für mich persönlich ist das auch eine Herausforderung gewesen, immer das Gefühl gehabt, man macht alles richtig in der Theorie, man kann alle Checkboxes abhäkeln. Ich meditiere viel, ich mache viel Sport, ich schwätze viel, alles gut. Auf der anderen Seite aber lebt man einen gewissen Führungsstil vielleicht auch vor, wo man ultimativ versucht, alles mit Schaffen und Performance zu erledigen. Und das färbt sofort auf alles ab. Und dort gibt es einen Feedback-Mechanismus, wo man sich muss bewusst werden muss. Und darum sind sich Gründerinnen und Gründer vielleicht auch, sollten sich damit aktiv auseinandersetzen, wie sie funktionieren, wie sie ticken. Und das reflektieren mit vielleicht auch Drittpersonen, um dort ein besseres Bild zu gewinnen.
Ich glaube, ein Punkt, den Anne und ich auch schon ein paar Mal besprochen haben, ist auch, dass man als Gründer oder als Gründerin auch nicht davon erwarten kann, dass andere Leute genauso viel Zeit und Energie aufwenden für ein Business, das nicht ihnen selber gehört. Und dass man auch mit einer, vor allem in einem kleinen Startup, auch mit einer gewissen Erwartungshaltung angeht, aber auch zum Beispiel wirklich mega transparent klar macht in einem Einstellungsprozess, wie es läuft. Das war auch das Thema gewesen, zum Beispiel das Stichwort, ja, wir sind mega familiäres Business. Das kann bei gewissen Leuten heissen, wir machen irgendwie dreimal in der Woche Apéro am 4 zusammen. Und bei anderen kann einfach familiäres Business heissen, hey, du bist 24/7 für mich erreichbar.
Ich finde das einen enorm wichtigen Punkt für Gründerinnen und Gründer auch, dass sie realisieren, dass man selber eben Eigentümer ist von dieser Firma und dass man natürlich andere Incentives hat. Und wenn man dann hingeht und versucht, die Leute zu motivieren, indem man einfach seine Perspektive versucht, auf andere drüber zu stülpen, dann sind das immer kurzfristige. Das funktioniert nur kurzfristig, weil die Leute auf der anderen Seite sagen, ja, aber hey, ich habe gar nicht so viel Anteil oder ich habe die Anteil gar nicht. Und ich bin wegen etwas anderem da und ich bin nicht wegen dem Wachstum da und diesen finanziellen Anreiz. Und wenn man eben gründet und das Gründerteam ist, dann sind alle voll motiviert. Aber dann kommen irgendwelche Leute dazu, die einen Lohn bekommen, die vielleicht nicht so viel Anteil haben oder gar keinen Anteil haben. Und mit ihnen zu diskutieren, hey, wieso bist du da? Was willst du aus dem Ganzen rausholen? Und ein Punkt, wo mich immer stört, ist das, was mir auch da, wo du vorhin erwähnt hast, dass, hey, wir sind eine Familie. Nein, sind wir nicht. Weil ich würde meinen Brüder nicht aus der Familie entlassen. Kann ich auch nicht. Das ist der ganze Punkt von einer Familie. Du kannst dir nicht aussuchen, wer du hast. Die sind einfach da. Sondern ich sehe es mehr als und das habe ich auch von anderen Unternehmerinnen und Unternehmern. Es ist ein High-Performance-Team, das zusammenkommt und füreinander einsteht und Sachen macht. Und mit den externen Einflüssen versucht, eine super Leistung anzubringen. Und manchmal läuft es einem besser im Team und manchmal läuft es einem anderen im Team besser und das gleicht es dann im Team aus. Aber es ist nicht, ich habe immer, wenn man sagt, wir sind eine Familie, ja, mal schauen, bis jemand muss entlassen muss und dann ist das wirklich noch so Family. Oder, und da versuche ich einfach weg von diesen Worthülsen zu kommen, wo die Leute einfach auch nicht motiviert, sondern die Leute haben gerne Transparenz und sie können selber entscheiden. Und wenn man das, was man sagt und das, was man macht, irgendwie kongruent ist.
Ich glaube auch genau das, wenn wir wieder eben auf einen Einstellungsprozess zukommen, genau auch die grosse, grosse Transparenz. Also ich glaube, es lohnt sich nicht, wenn man Leute am Anfang vormacht, dass sie in einem Umfeld arbeiten, wo gar nicht existiert.
Und ich glaube, dann muss man irgendwo durch sich auch so bewusst sein, dass es ab und zu eben auch Mitarbeitende gibt, die eben das dann nicht zum Ausdruck bringen können. Sie können es nicht sagen. Oder? Das ist dann fast schon ein guter Prozess, wo man sagt, ja, wir sind eine Familie, und dann kommen die Muster auf und man ist 24 Stunden, dann kommt die Mitarbeitende und sagt, hey, das passt für mich nicht. Dann hat man einen Dialog. Aber was eben oft passiert, auch gerade im Gründerteam, zumindest schon ich, dass es so erlebt, dass man das eben auch vorlebt. Und man fährt das auch implizit an Verlangen. Und die Mitarbeitenden ziehen mit, sie sagen es eben nicht, schaffen enorm viel, bis zu an dem Punkt sind wir beim Thema Mental Health, wo dann eben irgendwo durch das anfängt, Auswirkungen haben auf Schlaf, Stresslevel und so weiter. Und dann können sie es eben nicht ausdrücken, weil sie Angst haben, dass sie dann durchfallen bei den Gründerinnen und Gründern. Und das ist eine ganz schwierige Brücke, wo man eben irgendwo durch auch muss für sich bewusst werden, hey, was verstehe ich nicht? Gibt es vielleicht andere Leute in meinem Team, die eine andere Ebene an Kommunikation verstehen, die eher können zuhören und das verstehen können? Ich glaube, dort das ist ganz ein anderes Niveau, dann auch noch von können versuchen, die Mitarbeitenden zu verstehen. Und das Zauberwort dort ist Empathie. Empathie haben für die Mitarbeitenden, was sehr schwierig ist, was nicht einfach zu lernen ist. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was man sich durch den Kopf gehen lassen. Gibt es Mitarbeitende, die so fühlen, aber vielleicht nichts sagen?
Jetzt haben wir viel über Sachen geredet, wo schön wäre, wenn man es hat und dass man mega viel kommuniziert, dass man fast zu viel kommuniziert und dass er dann noch nicht langt. Habt ihr das Gefühl, in so einem Start-up-Umfeld, das mega, mega schnelllebig ist, ist das überhaupt wirklich umsetzbar?
Ich glaube, es ist zwingend notwendig für die zukünftigen Startups. Ich glaube es nicht, dass es umsetzbar ist oder nicht ist, sondern ich glaube in Zukunft, das, was der Nicola vorne gesagt hat, die erfolgreichen Startups haben realisiert, dass es nicht nur die körperliche Haltung ist, sondern auch eine gesunde geistige Kapazität, wo man das zusammenbringt. Dass es nicht einfach nur, man geht ins Fitnesscenter, geht Sport machen, kommt man wieder, sondern die wirklich erfolgreichen Firmen, und das ist das Eigeninteresse von einer Firma, sind Leute, die sich wohlfühlen, können kommunizieren, was sie denken, weil das explizit in einem Startup enorm wichtig ist, weil die Zeit ist so schnelllebig, wo Startups sich drin bewegen, und wenn Mitarbeiter nicht können das sagen, was sie denken, dann hat man nicht den kompletten Informationsfluss. Und das ist sehr, sehr schlecht. Und ich glaube, die werden sich durchsetzen. Die das richtig machen, wie sich wahrscheinlich vor ein paar Jahren, und das ist immer das Beispiel von Starbucks. Starbucks hat als eine der ersten Firmen gesagt, okay, wir geben allen Mitarbeitern Krankenkassen. Das hat man in den USA nicht müssen. Und sie haben einfach gesagt, sie machen das. Und ich sehe, dass die Firmen, die das realisiert haben, und jetzt in einem ersten Schritt das werden realisieren, das werden die sein, die sich durchsetzen können, weil man einfach durch das eine bessere Performance, was auch immer das ist, eine bessere Performance im Unternehmen anbringt.
Das ist deine Meinung, Nicolas?
Ja, ich glaube auch. Und es geht dann wahrscheinlich in der Zukunft über das hinaus, dass man das, und das ist dann das, was dann oft eben doch auch passiert, man hat das Gefühl, wenn man Employee Benefits auffahrt, also man sieht das irgendwie, dann kopiert man das und hat das Gefühl, dann funktioniert es. Aber das Beispiel von Starbucks, dass sie das in der Kultur inne haben, und dort schwingt das Menschenbild mit. Mhm. Oder dass man, wie es sagt, man versucht, den Mensch als Ganzes zu verstehen. Und ich habe letztens eine Studie gesehen, ich glaube, von einer grossen Consulting-Firma gewesen, Headline, neue Studie, 80% der Mitarbeitenden leiden einmal in ihrem Berufsleben an einer mentalen Belastung, die könnte diagnostiziert werden. Mhm. Und dann schaut man das so an und denkt, 80%. Die Frage ist eher, was sind die anderen 20%? Ja. Buddhistische Mönche? Oder im Endeffekt sind es 100% der Leute. Und ich komme dann zum Schluss, weil das Leben einfach das Leben ist. Sachen passieren, Belastungen passieren. Das können Sachen sein, die außerhalb sind vom beruflichen Kontext, die einen enormen Einfluss haben auf die Leistung der Mitarbeitenden. Und wenn man das Menschenbild annimmt und in der Firma versucht umzusetzen, dann ist der nächste Schluss, dass man denen eben auch Unterstützung bietet und das eben auch öffnet und versteht. Und das ist die Zukunft der Unternehmen. Ich glaube, andere Firmen werden schwerer.
Es gibt noch so ein Buch, das haben wir Alan mal geschenkt, The Big Five for Life. Sehr lesenswert, by the way, wo es so ein bisschen darum geht, dass man quasi so ein bisschen bestimmt, was seine Ziele sind und was so der Zweck ist von der eigenen Existenz. Und wir haben mega viel über das diskutiert. Und dort ist so ein grosses Thema auch, dass man die Leute dort schaffen lässt, wo ihre Interessen liegen oder wo sie auch gerne drin sind und recht gut schaut, hey, was macht dir Spass, wo sind deine Stärken, können wir alles, was du nicht gerne machst oder nicht so gut machst, minimieren, dass du wirklich quasi etwas kannst machen, was dich mega erfüllt, weil ich da recht überzeugt bin, dass man so viel wie möglich auch in einem Bereich kann arbeiten kann, wo einem schon mal so eine Grundzufriedenheit gibt, grössere Themen wie irgendwie Stress oder andere Belastungen dann auch viel einfacher sind zum Abfedern.
Ja, also das, ich glaube, und korrigiere mich da, ich glaube, häufig ist ein Stress durch das ausgelöst, durch das, dass man Druck hat und etwas nicht gern macht. Häufig gibt es aber auch den Druck, wo ich etwas gern mache. Und das empfinde ich nicht gleich. Ich empfinde das nicht als gleiche Belastung. Ich empfinde etwas, und in meinem Fall ist das, wenn ich irgendwelche VR-Protokoll muss schreiben und ich weiss, ich bin irgendwie 3 Wochen zu spät und es stresst mich. Das ist viel etwas anderes, als wenn ich irgendwo ein Unternehmer-Roundtable und Unternehmerinnen-Roundtable habe oder mich mit anderen Startups austauschen zu Themen oder an einem Vortrag bin. Das ist eine ganz andere Qualität bei mir. Und ich glaube, da in Zukunft besser zu verstehen, wo die Leute können schaffen und können eingesetzt werden und das Verständnis haben von den Firmen, hey, das ist jemand, der das lieber macht und das weniger gern macht. Wenn man das anbringt, ich glaube, das ist der Holy Grail, weil wir werden nicht mehr zurückkommen zu dem klassischen 9-to-5. Das vermischt sich mehr und mehr, weil das die Leute einerseits auch wollen. Die Leute wollen Homeoffice, die Leute wollen flexible Arbeitszeiten. Das heisst, es wird auch immer schwieriger für den Arbeitnehmer, können abzuschalten, wenn er irgendwo in der Küche arbeitet oder zu Hause arbeitet und zu Zeiten arbeitet, wo er vorne vielleicht nicht, wo nicht klar strukturierte Zeiten sind. Und da muss man Wege und Mittel finden, wie man kann sagen, okay, das macht mir jetzt wirklich Spass, an dem arbeite ich. Und es macht mir vielleicht auch nichts aus, ein bisschen länger zu arbeiten, weil, und das ist vielleicht eine ein bisschen umstrittene These, es ist schwierig, ein Start-up aufzubauen, mit einfach den normalen Arbeitszeiten. Und das ist, es ist einfach schwieriger. Es gibt sicher solche, die das können, aber wenn man umschaut, sind das halt die, die halt dann einfach auch mehr Stunden machen. Jetzt ist das gut oder schlecht, über das will ich gar nicht urteilen, sondern findet man Sachen, die einem Spass machen und kann man in dem aufgehen. Das ist, glaube ich, das Zukunftsmodell und nicht das Modell, wo man sagt, okay, wir gehen zurück auf 6-Stunden-Woche. Mhm. Ja, können wir probieren. Probably won't work.
Ja, ich glaube, das ist ein super spannendes Thema. Es beinhaltet ganz, ganz viel für das Individuum selber, sei es ein Gründer, Gründerin, Mitarbeitende. Es heisst eben auch, sich selber kennenlernen und wissen, was man gerne macht. Und dort hat es ganz viele Herausforderungen drin. Also nur schon, wenn man sagt, etwas machen, was einem Spass macht. Das ist ab und zu eine grosse Herausforderung, weil wir ja auch alle wissen, dass wenn man hart schafft, gibt es immer wieder grosse Durststrecken, wo man merkt, das macht mir jetzt eigentlich nicht so Spass. Mhm. Und es ist eigentlich eher anstrengend. Und es ist ein Tunnel und dann plötzlich ist man am Schluss von dem und merkt, das ist das Größte, was ich je geschafft habe. Und in der Zwischentouren ist ein grosser Teil auch anstrengend und schwierig gewesen. Und dort seine eigene Natur zu verstehen und zu merken, dass eben der Antrieb, der kann aus Ängsten kommen, der kann aus Druck kommen, der kann aus Freude kommen, der kann aus was auch immer kommen, aber die Natur zu verstehen von sich selber und das dann können umsetzen im Leben. Also etwas machen, was mit der eigenen Natur im Einklang steht, ist wahrscheinlich die beste Strategie, um nicht in eine tiefe mentale Herausforderung hineinzugehen oder Belastung hineinzugehen. Und das dann adaptieren in einer Firma, das heisst, die Mitarbeitenden so gut verstehen, dass man die dann weiss, wie einzusetzen. Das ist dann die nächste Königsdisziplin. Und ich habe auch irgendwie ein Buch mal gelesen von Ray Dalio, wo die Principles heisst, auch sehr empfehlenswert. Und anscheinend macht er das sogar so extrem, dass sie wie Baseball-Cards haben von den Mitarbeitenden, wo nicht nur die Hard Skills, sondern auch die Soft Skills drauf hat, wo man dann Teams kann anhand von dem zusammenstellen. Also es geht dann fast schon so weit, wo man kann diskutieren, aber im Endeffekt ist es sehr spannend, weil es geht genau in die Richtung.
Ich glaube, das sind jetzt ganz viele Infos gewesen aus Mal, also ein bisschen Denkansätze, sicher für irgendwie GründerInnen oder zusätzlich für spätere Future-GründerInnen und Gründer, wo man sich mal ein bisschen Gedanken dazu machen kann. Wenn ihr jetzt aus euren eigenen Erfahrungen redet, habt ihr beide ein paar Tipps, die ihr das Gefühl habt, sind vielleicht auch ein bisschen einfacher oder ein bisschen mit weniger Zeitaufwand umsetzbar, zum Schauen, auch präventiv oder nachhaltig, dass es den Leuten besser geht und dass man Sachen ein bisschen abfedern kann? Nicolas?
Das Schwierige, was gesagt hast, war, was man kurz umsetzen kann. wo ich plötzlich wieder gestolpert bin, gedanklich. Ich teile mal die.
Oder einfach.
Nochmal ein Stolperer. Nein, ich glaube, vielleicht ist es ja einfach. Für mich ist es schwierig, aber es ist eine eigene Erfahrung. Und ich sage jetzt mal, es sind die passiven, präventiven Massnahmen. Das heisst nicht die aktiven im Sinne von guter Schlaf, schauen, dass die Schlafhygiene stimmt. Das ist eine aktive Sache zum Beispiel. Dass man sagt, hey, man kann das so machen. Passiv heisst für mich, können nichts machen, können nicht ans Geschäft denken, können abschalten, können ein langes Wochenende nehmen und nicht versuchen, ans Geschäft zu denken. Weil es ist für Gründerinnen und Gründer, ich sage jetzt mal einfach, kommt aus der Natur von der Sache, zu sagen, oh, ja, ich habe ein Wochenende gehabt, aber ich denke eh die ganze Zeit ans Schaffen. Das heisst, die Herausforderung dort ist, wie bringe ich es an, dass ich effektiv vielleicht auch abschalten kann. Und das ist etwas, wo man trainieren kann. Da gibt es Massnahmen. Es gibt Sachen wie Meditation, wo man intensiv praktizieren kann, die einem helfen, als Tipp, um das aktiv versuchen zu machen. eine Distanz gewinnen zu sich selber und dort vielleicht können besser auch reflektieren. Und das andere ist, sich kennenlernen in dem, seine Natur kennenlernen, schauen, was einem gut tut. Und dort tut es vielleicht auch gut, mit Drittpersonen zu reflektieren. Nicht einfach nur aus meiner Perspektive als Mitgründer von Epsi, dass man eben muss mit Psychologen schwätzen. Das können auch Mentoren sein, das können Investorinnen und Investoren sein, die einem gut gesinnt sind, die es gut meinen mit einem, die mehr Erfahrung haben, mehr Lebenserfahrung haben. Dort mal reflektieren, die eigenen blinden Flecken fangen ausmalen und anfangen verstehen vielleicht auch. Und dementsprechend können irgendetwas machen, das wirklich mit der eigenen Natur im Einklang steht. Ich glaube, das wäre etwas, wo spannend ist, wo aber weder einfach ist oder schnell geht. Ich glaube, es braucht dort einen gewissen Eigenaufwand.
Also wie ich sehe, ein grosses Thema, grosse Worte. Alan, was ist da deine Meinung?
Was sicherlich, also was bei mir funktioniert, ich kann von meiner Seite reden, und das ist auch, wenn ich mit meinem Geschäftspartner gesprochen habe, es war immer gewesen, wenn wir so an Punkte gekommen sind, wo es schwierig geworden ist, dass wir uns immer auch reflektiert haben und gesagt haben, hey, das Ganze ist ein Marathon. Es ist nicht ein Sprint. Wir müssen da sein für eine lange Zeit und nicht für eine kurze, intensive Zeit. Es gibt immer wieder mal, wo man halt muss Vollgas geben muss. Das passiert. Aber so weit gehen, dass man immer auch weiss, okay, hey, mein Mindset, das ist ein Marathon. Also muss ich jetzt Sachen machen, damit ich den langen Run kann machen und nicht den kurzfristigen. Das ist bei mir sehr ähnlich. Ich glaube, das ist bei vielen Gründerinnen, wie der Nico gesagt hat, schlafen. Ich habe einfach bei mir Schlaf priorisiert. Ich habe keine Meetings mehr vor dem 10 Uhr und ich schlafe ohne Wecker. Das haben Nicolas und ich, ich habe das von einem gemeinsamen Freund, von Matthias Müller, Perfect Hair, einfach kein Wecker. Das ist genial, das ist so geil, weil da habe ich einfach mal grundsätzlich einen natürlichen Rhythmus. Das funktioniert bei mir mega gut. Der Klassiker ist Sport, obwohl ich da immer per Default nicht zurückgehe in das. Mich kann es negativ auslegen, aber irgendwie eine Serie, die mich packt, entspannt mich einfach. Wenn ich Squid Game schaue, denke ich an Squid Game und an nichts anderes. Und ich habe jetzt das erste Mal in meinem Leben Breathwork gemacht, wo man sehr intensiv schnauft und das aktiv macht. Und das war mindblowing. Ich bin noch nie so happy gewesen in meinem ganzen Leben wie in dieser Stunde. Das ist wirklich crazy. Man atmet, man tut das Hyperventilieren, tut man irgendwie nachbilden mit sehr starkem Einschnaufen und Ausschnaufen. Das ist eine ganz einfache Technik. Und es hat alles gekrüselt im Körper. Ich war wie gelähmt und bin in einem Zustand von absoluter Ekstase gefallen, ohne Drogen. Und das war mindblowing. Und das hat das Ganze eigentlich so in eine Perspektive nicht da. Es war wirklich krass gewesen. Ich hatte so dort wirklich einen der glücklichsten Momente in meinem Leben gehabt, wo ich gemerkt habe, hey, so auf dem Peak von dieser Hyperventilation, wo ich gemerkt habe, hey, wenn ich jetzt gehe von dieser Welt, dann ist das ein sehr spannendes Leben gewesen. Und das hat dann nicht ausgelöst, dass ich für mich gesagt habe, hey, okay, ab da kann ich all in gehen. Es spielt keine Rolle. Und das war wirklich faszinierend gewesen. Also, das ist so vielleicht ein Ding, das man probieren kann.
Ich glaube, die Adresse musst du uns nachher weiterleiten. Werbung machen kannst du ja scheinbar sehr gut.
Es gibt ein paar, die das zwischenzeitlich machen. Und das war mega cool gewesen. Also, wir sind dort angegangen und dann ist die wirklich so, hat die das gesagt und hat gesagt, dass sie mal Breathwork gemacht hat und dann ihre Geburt durchlebt hat. Und ich bin mit meiner Freundin gegangen und dann sage ich, ja, so, okay, weird, Geburt durchlebt und so. Jetzt, nachdem ich das gemacht habe, bin ich so, ja klar kannst du das. Also es ist faszinierend. Und sie hat dann gesagt, schau, es spielt gar keine Rolle, ob du es glaubst oder nicht glaubst. Wir sind eher skeptisch dort angegangen. Es spielt gar keine Rolle, ob du es glaubst oder nicht glaubst. Wenn du es anfängst machen, die Technik richtig machst, it will happen. Und das hat mir auch ein Unternehmerfreund von mir empfohlen. Gesagt, hey, probier es mal aus. Also es gibt auch Leute, wo das sehr negativ rauskommt, wo dann auch Angstzustände haben, wo sie unverarbeitet sind. Also das kann auch passieren. Ich weiss auch nicht, ob das irgendwie jetzt jemand dann hinschreibt und sagt, hey, das ist das Gefährlichste, was es gibt, don't do it. Aber ich habe es gemacht und es war faszinierend gewesen. Spannend gewesen. Breathwork.
Also so die Konklusion von dem, was ihr jetzt beide gesagt habt, ist eigentlich, dass es mega, mega, mega individuell ist, ob einem jetzt Meditieren mega viel bringt oder speziell Schnaufen mega viel bringt. Und dass es eigentlich zuerst mal gilt, für sich selber überhaupt herauszufinden, was einem gut tut, was einem den Stress reduziert und was einem auch weiterbringt.
Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung. Spannend ist, dass beides mit Schnaufen zu tun hat. In der Meditation ist es im Endeffekt auch eine sehr langsame Atemtechnik. Eine sehr alte, langsame Atemtechnik. Das heisst, es scheint ein spannender gemeinsamer Nenner zu sein.
Schnaufen und schlafen.
Und nur mit Schnaufen und Schlafen. Etwas sehr Menschliches, was wir alle sollten machen, glaube
ich. Very basic.
Very basic. Und bei mir ist schon auch noch, also wir haben natürlich einen psychologischen Coach, wo man sich nehmen kann, wo ich jetzt auch nutze für mich, wo super spannend ist zum Reflektieren, um mal eine Drittmeinung zu hören von jemandem, wo eben nicht der Kollege ist oder nicht der Co-Founder ist. Das ist auch etwas, was ich noch spannend finde. Es malt einem so ein bisschen die eigenen Persönlichkeitsecken ein bisschen aus. Ich glaube, das ist spannend.
Das kann ich also auch absolut empfehlen.
Ja. Also genau, sorry Charlene, genau das, ich glaube, oder der gemeinsame Nenner da ist das Ausprobieren, oder? Dass man sagt, hey, weißt du was, es gibt Dienstleistungen da draußen, es gibt andere Leute, die das schon gemacht haben, ich kann mit anderen Leuten reden, ich kann mit Spezialisten reden, ich kann rausgehen, ich kann das mit der Atemtechnik probieren, ich kann Yoga probieren.
Ja.
Ich glaube, es geht um das, ums Ausprobieren und dann realisieren, hey, tut mir das gut, will ich das in meinem Leben behalten oder nicht? Und sorry, du hast noch etwas sagen, Charlene?
Ich glaube, es ist auch sehr erstaunlich, wenn man dann anfängt, sehr offen mit diesen Themen umzugehen. Das ist das, was ihr ganz am Anfang gesagt habt, wie offen, dass die Themen auch zurückkommen. Und dann plötzlich merkt man irgendwie, dass, ich weiß nicht, dass irgendwie das halbe Team oder der halbe Freundeskreis irgendwie in der Therapie ist oder einen Coach hat oder irgendetwas macht oder irgendwie, ich weiß nicht, Yoga diesen Leuten mega viel bringt. Und ich glaube auch, dass es auch die Verantwortung ein bisschen von jedem ist, um auch in der Arbeitswelt so ein bisschen die Stigmas aufzubrechen.
Ja, ich glaube auch, das liegt mir auch mega am Herzen, weil es gibt dann doch auch immer tragische Sachen, die man hört. Und Gründerinnen und Gründer sind eben ein High-Performance-Umfeld. Sie sind Hochleistungs-Risikosportler amigs auch eigentlich, einfach für den Mind. Und dort gibt es auch tragische Geschichten. Und dort ist es dann sehr, sehr schmerzhaft zu hören, dass oft das daran liegt, dass man nicht darüber schwätzt, dass man nicht handelt, dass man das Gefühl hat, es ist nicht so. Weil wenn man es macht, dann ist oft die Reaktion, ja, hätte ich gewusst, dass es allen so geht, dann hätte ich es früher gesagt. Und das ist etwas, was, glaube ich, cool ist, wenn das auch durch so Podcasts, darum ist es cool, dass man da sein darf, dass man so Themen schwätzt, dass sie die Plattform auch geben, dass man das kann raustragen kann und sagen, hey, es geht im Fall so vielen so. Der Alan Frey ist in einem Breathwork-Workshop hyperventiliert und hat übernatürliche Erfahrung. Das ist ja faszinierend, auch nur zum Vorstellen. Das heisst, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, um sich äußern und etwas machen und darüber schwätzen. Ich glaube, das ist mega wichtig, dass das auch rausgeht.
Sehr gut. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles zusammengefasst und sehr, sehr viele verschiedene Themen auch angeschnitten, wo sich sicher lohnt, sich darüber Gedanken zu machen. Die Sachen lieber wie vorher wie später angehen. Und sich am Anfang schon Gedanken darüber machen, wie man gute Umfelder kann schaffen für eventuell Mitarbeitende, aber auch für sich selber. Und ich glaube, mit dem sind wir am Schluss von unserer Episode. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Teilen von euren Erfahrungen.
Danke vielmals. Und wir tun die App sein und Breathwork tun wir in die Shownotes ziehen, damit die Leute den Link dann noch finden.
Perfekt.
Danke vielmals. Tschüss zusammen.
Tschüss.